Good morning. Good morning.
Oktober 2011. Cupertino, Kalifornien. Auf der Bühne steht ein Mann in einem blauen Hemd.
This is my first product launch since being named CEO. I'm sure you didn't know that.
Kein Rollkragenpulli, nur ein ruhiger Typ aus Alabama, dem gerade das größte Unternehmen der Welt übergeben worden ist. Und der aussieht, als würde er das einfach so annehmen.
And it is a pleasure to host you today. I love Apple. And I consider it the privilege of a lifetime to have worked here for almost 14 years. And I am very excited about this new role.
Dabei ist Steve Jobs seit nicht mal zwei Wochen tot.
In particular, I want to welcome you to this room that we call our town hall. This room, town hall, has quite a history at Apple. Just 10 years ago, we launched the original iPod here, and it went on to revolutionize the way we listen to music. And just 1 year ago, we launched the new MacBook Air, which has fundamentally changed the way people think about notebook computers.
Die Frage in diesem Saal voller Menschen, voller Journalisten, war unausgesprochen. Aber jeder hat sie gedacht. Wie soll das gehen? Heute, 14,5 Jahre später, können wir diese Frage beantworten.
Apple, the company, has announced that John Ternus will be the company's next chief executive. Tim Cook stepping down.
Gestern Abend am 20. April 2026 hat Apple bekannt gegeben, Tim Cook tritt zum 1. September als CEO zurück. Er wird Executive Chairman. Sein Nachfolger wird John Ternus, 50 Jahre alt, Hardware-Ingenieur, seit 25 Jahren im Haus.
Mr. Ternus is currently the SVP of Hardware Engineering. Now my gut says that that's a very tedious sounding title that carries an enormous amount of power.
Auch er, ein ruhiger Mann. Kein Showman. Ein Mann, der an Cook erinnert. Und das ist kein Zufall. Ich habe das heute Morgen noch einmal gelesen, Cooks Abschiedsstatement. Ein Satz steht darin, ganz am Ende. It has been the greatest privilege of my life to be the CEO of Apple. Und wer Tim Cook kennt, und ich hatte das Glück, ihm mehrfach persönlich zu begegnen, der weiß, wenn dieser Mann etwas sagt, dann meint er es auch so. Tim Cook ist 1960 in Alabama geboren. Der Vater war Werftarbeiter, die Mutter arbeitete in einer Apotheke. Eine baptistische Mittelstandsfamilie, drei Söhne, Tim war der Mittlere. Eine Herkunft, in der man lernt, dass Ergebnisse zählen und nicht reden. Als Schüler radelte er abends durch sein Viertel und sah ein brennendes Kreuz.
Growing up in Alabama in the 1960s, I saw the devastating impacts of discrimination. Remarkable people were denied opportunities and treated without basic human dignity solely because of the color of their skin. And not far from where I lived, I remember very vividly witnessing a cross burning at such a remarkable family.
Cook sagte 2013 bei seiner Abschlussrede an der Auburn University, dieses Bild hat sich für immer in mein Gehirn eingebrannt.
This image was permanently imprinted in my brain, and it would change my life forever.
Der Mann, der später Apple zur 4 Billionen Dollar schweren Maschine gemacht hat, ist durch eine Kindheitserfahrung gegangen, die ihn für immer verändert hat.
For me, the cross burning was a symbol of ignorance, of hatred, and a fear of anyone different than the majority. I could never understand it, and I knew then that America's and Alabama's history would always be scarred by the hatred that it represented. Since these early days, I have seen and I have experienced many other types of discrimination, and all of them were rooted in the fear of people that were different than the majority. In my office, if you were so to come visit me, and I encourage you to do it, you would see three photos. Two are of Robert Kennedy, and one is of Reverend Martin Luther King. They sacrificed everything, including their lives, as champions of human rights and human dignity. Their images inspire me.
Das ist kein Detail. Das ist der Schlüssel. Cook studierte Industrial Engineering, wurde erster College-Absolvent seiner Familie. 12 Jahre IBM, dann Compaq. Und dann ein Samstagnachmittag, an dem ein Headhunter ein Treffen mit Steve Jobs arrangiert hat. Cook sagte später, er habe in den ersten 5 Minuten gewusst, dass er den Job nehmen würde. Dabei sprach jede vernünftige Kalkulation dagegen. Aber seine Intuition hatte sich längst entschieden. Was Cook bei Apple vorfand, das war kein Traumjob. Es war eigentlich pures Chaos. 4 Monate Lagerbestand, hunderte Lieferanten, hunderte Millionen Dollar in unverkauften Macs, die langsam in irgendwelchen Lagern veralteten. Binnen 7 Monaten hatte er den Lagerbestand von 400 Millionen auf 78 Millionen Dollar gedrückt. Die Umschlagshäufigkeit von 30 Tagen auf nur noch 6. Und während Steve Jobs auf der Bühne die Welt verzaubert hat,
every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything.
Hat Cook im Hintergrund dafür gesorgt, dass die Produkte pünktlich, in der richtigen Menge und zum richtigen Preis da waren.
This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
Der eine erfand, der andere ermöglichte. Stefan Risse von Arcadis, der für seine Kunden seit Jahren Apple im Depot hält, der hat mir heute klar gesagt, dass ihn dieser Wechsel an der Spitze überhaupt nicht besorgt. Und er erinnert dabei an eine Parallele, die größer nicht sein könnte.
Der Wechsel an der Spitze bei Apple und damit der Abgang von Tim Cook besorgen uns überhaupt nicht, denn bei Apple wird es so weitergehen wie bisher, nämlich erfolgreich. Ich meine, man erinnere sich mal, wie groß der Aufschrei war, als Steve Jobs dann damals eben ausschied, dieses Mega-Brain hinter Apple, und was Tim Cook dann aus dieser Firma weitergemacht hat. Der hat den Marktwert verzehnfacht. Der steht für die Wearables, also für die Apple Watch, für die Kopfhörer, aber vor allem, dass Apple auch unabhängig wurde von Intel-Chips. Die haben eigene Chips entwickelt. Er hat auch die Lieferketten sehr stabil aufgestellt. Und auch unter dem neuen CEO John Ternus wird es so weitergehen wie bisher. Es gibt ja den schönen Satz, Präsidenten kommen und gehen, Amerika oder Onkel Sam bleibt, und so wird es auch sein. CEOs kommen und gehen, Apple bleibt. Das ist eine erfolgreiche Firma, deren Produkte aus unserem Konsumalltag schwerlich noch wegzudenken sind.
Dem ist, was die Zahlen betrifft, wenig hinzuzufügen. Also schauen wir uns doch diese Zahlen mal an. 2011, als Cook das Ruder übernimmt, macht Apple 108 Milliarden Dollar Umsatz. Und zwar fast nur mit Hardware. Services, also das Geschäft mit dem App Store, mit Liedern aus iTunes, ein paar Abo-Modellen, macht gerade mal 8% damals aus. 2025, also 14 Jahre später und damit das letzte volle Jahr unter Cook, sind es 416 Milliarden Dollar Gesamtumsatz. Die Services-Sparte macht davon 109 Milliarden Dollar aus. Noch interessant ist aber die Bruttomarge dieser Sparte, die bei über 70% liegt. Jeder Dollar, der dort verdient wird, ist also fast doppelt so profitabel wie ein Dollar aus dem iPhone-Verkauf. Die Marktkapitalisierung ist in dieser Zeit von 350 Milliarden Dollar auf über 4 Billionen gewachsen. Die Aktie selbst plus 1.900% seit Amtsantritt. Der S&P 500 hat im selben Zeitraum nur 480% gemacht. Warren Buffett, der zwischenzeitlich Apple-Aktien im Wert von 178 Milliarden Dollar gehalten hat.
Oh, I don't know that much about Apple. I mean, all I know is Apple is an absolutely phenomenal company. I mean, to think of where they were 10 or 15 years ago and where they are now.
Der sagte auf einer Berkshire-Hauptversammlung mal, Tim Cook hat für Berkshire mehr Geld verdient, als ich je für Berkshire verdient habe. Das ist das eigentliche Wunder der Cook-Ära. Nicht die neuen Produkte, nicht die neuen Märkte. Es ist die stille, disziplinierte Verwandlung eines Produktunternehmens in eine Plattformmaschine. Ich habe heute auch mit Hagen Ernst gesprochen, der bei DJE die Technologietitel verantwortet, und habe ihn gefragt, ob die 900 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen und Dividenden, die Cook in seiner Zeit ausgegeben hat und damit mehr als jedes andere Unternehmen der Geschichte, ob das eigentlich konsequente Kapitalallokationen waren oder doch nur eine elegante Art, fehlende Innovationsinvestitionen zu kaschieren.
Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es hat sich natürlich bezahlt gemacht. Die Aktie ist ja stark gestiegen, wie man sieht, über die Ära von Tim Cook. Und Insofern denke ich mal, hat er alles richtig gemacht, sich nicht verzettelt in irgendwelchen unnötigen Übernahmen, die zu groß gewesen wären oder wertvernichtend.
Wie schaust du denn auf die Ära von Tim Cook bei Apple jetzt zurück?
Ja, also schon ein bisschen wehmütig auf jeden Fall. Er war ja recht lange auch als CEO tätig für Apple. War jetzt natürlich kein Steve Jobs, nicht ganz so visionär, aber hat eigentlich Apple solide geführt, auch hier und da mal neue Produkte ausprobiert.
Solide geführt, das klingt nüchterner, als es gemeint ist und ist vielleicht das größte Kompliment, das man einem CEO machen kann, wenn das Ergebnis Faktor 11 heißt. Aber man wäre auch zu schnell, die Cook-Ära als reinen Triumph zu erzählen. Apple verlässt Cook in einer Lage, die er selbst so nie erlebt hat. Das Unternehmen war noch nie so groß, aber, und auch das ist die Wahrheit, auch noch nie so unter Druck. KI, das ist das Einwortproblem. Im Juni 2024 hat Apple auf der WWDC, also die hauseigene Entwicklerkonferenz, Apple Intelligence angekündigt. Das sollte eine neue Siri sein, personalisierter Kontext, das Versprechen, dass das iPhone endlich wirklich schlau wird.
Entdecke Apple Intelligence. Leistungsstarke Features, gemacht, um dich bei alltäglichen Dingen zu unterstützen.
Und jeder, der ab und zu mal die Autokorrektur nutzt, der weiß vermutlich, was ich meine. Doch im März 2025 musste Apple einräumen, zentrale Features verzögern sich. Der interne Siri-Chef soll das Chaos in einem All-Hands-Meeting als ugly und embarrassing bezeichnet haben. Und John Gianandrea, Apples KI-Chef seit 2018, der ehemals bei Google war, der wurde degradiert und ist jetzt im Ruhestand. Im Januar 2026 kam dann ein Schritt, der an der Wall Street für Erleichterung gesorgt hat, aber in seiner Symbolik eigentlich kaum zu übersehen ist. Apple und Google verkündeten eine mehrjährige Zusammenarbeit. Googles Gemini-Modelle sollen künftig das Herzstück von Apples KI werden. Und genau hier wird die Frage interessant, denn ob Apple diesen Rückstand wirklich als Rückstand verbuchen muss, darüber lässt sich streiten. Der erfahrene Tech-Analyst Pip Klöckner hat es neulich im Gespräch in unserem Podcast so ausgedrückt.
Du verlierst als CEO deinen Job wahrscheinlich nicht dafür, dass du zu viel ausgegeben hast im KI-Rennen. Wenn du aber diesen Trend komplett verpasst, wie Microsoft damals das Internet so ein bisschen verpasst hast, oder dann wird es schwer und du musst vielleicht deinen Hut nehmen. Insofern ist das schon ein Motiv, glaube ich, also das defensive Motiv. Ich möchte nicht der Einzige sein, der nicht dabei ist. Insofern kann man sagen, ist Tim Cook von Apple entweder der Schlauste von allen oder der sich das irgendwann vorwerfen lassen muss vielleicht.
Sebastian Bleschke von Shareholder Value Management bringt dabei ein Bild ins Spiel, das ich für sehr treffend halte.
Ja, und nun kommt John Ternus, für das Hardware-Geschäft zuständig, ein echtes Apple-Eigengewächs, das wahrscheinlich auch in den Bahnen bleibt, aber vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringt. Und insbesondere die Hoffnung verbinden wir daran, dass Apple wieder ein bisschen innovativer wird, insbesondere auch in Sachen KI, wo Apple bisher nicht viel zustande gebracht hat, aber man muss auch sagen, bisher jetzt nicht viel Geld versenkt hat, wie viele andere Firmen. Und es kann gut noch sein, dass Apple auch aus dem KI-Rennen am Ende als Gewinner hervorgeht. Nicht, weil sie vielleicht das beste Modell oder was bauen, wenn sie überhaupt ein großes Modell bauen, sondern weil sie eben wieder die Zollschranke sind am Ende, wo alle durch müssen. Sie haben das Gerät zum Endkunden. Wenn jemand KI auf dem Endgerät nutzen will, sei es von Google, Anthropic oder OpenAI oder welche Firma da auch am Ende sein wird, wird wahrscheinlich Apple wieder die Hand aufhalten, so wie das auch bislang bei Google der Fall war.
Die Zollschranke, das ist ein Bild, das sitzt. Mehr als 2 Milliarden aktive Geräte weltweit, das ist kein Wettbewerbsvorteil mehr, das ist im Grunde schon ein Naturgesetz. Dazu kommt Vision Pro, also das Datenheadset, ist zwar technologisch beeindruckend, wirtschaftlich bislang aber kein neuer iPhone-Moment. Das iPhone Air, Cooks letzter großer Hardware-Akzent, also das super dünne, leichte iPhone, man muss es so sagen, ist ein Flop. Foxconn hat die Produktionslinien im November 2025 Medienberichten zufolge abgebaut. Und die Zölle, also diese April 2025 Eskalation auf chinesische Importe, die haben Apple im laufenden Quartal mit 900 Millionen Dollar Mehrkosten getroffen. Cook tritt ab mit einem Unternehmen, das funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber das Uhrwerk selbst läuft in einer Welt, die sich schneller dreht als je zuvor. Doch kommen wir nun zu dem Mann, dem Cook dieses Lebenswerk übergibt. John Ternus. Jahrgang 1975, Mechanical Engineering University of Pennsylvania. Er ist seit 2001 bei Apple. Die erste Aufgabe war das Apple Cinema Display. Er blieb seitdem. In den folgenden 25 Jahren verantwortete er die Hardwareentwicklung für das iPhone, für das iPad, den Mac, die Apple Watch, die AirPods, auch die Vision Pro. Er war mitverantwortlich für die Silicon Transition, also den Umstieg von Intel auf eigene Chips ab 2020. Das war die vielleicht wichtigste strategische Entscheidung, die Apple in den letzten Jahren getroffen hat. Cook beschrieb ihn so: John Ternus hat den Geist eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz mit Integrität und Würde zu führen. Kollegen beschreiben ihn als ruhig, emotional intelligent und sehr detailversessen. Ein ehemaliger Apple-Executive hat es so auf den Punkt gebracht: Wenn Sie der Meinung sind, dass Tim Cook gute Arbeit leistet, werden Sie auch glauben, dass John Ternus gute Arbeit leisten wird. Im Grunde ist das also kein Revolutionsversprechen, es ist ein Kontinuitätsversprechen. Was das für Anleger bedeutet, fasst Christian Köpp von Oberbandscheid und Sie zusammen. Und er endet mit einem Satz, der auf den Punkt bringt, was sich der Markt von Ternus erhofft.
Genau hier liegt nun die Chance und ein Teil der Erwartungen an den neuen CEO John Ternus. Ternus kennt Apple seit vielen Jahren und ist tief im Unternehmen verwurzelt. Das kann Fluch und Segen zugleich sein. Von ihm wird kein reines Weiter-so erwartet. Vielmehr muss es ihm gelingen, die Stärke und Ertragskraft von Apple zu bewahren und gleichzeitig wieder stärker für technologische Innovation zu stehen. Wenn es ihm gelingt, Apple im KI-Zeitalter überzeugend zu positionieren, könnte das Unternehmen nicht nur operativ stark bleiben, sondern auch wieder für jenes berühmte One More Thing stehen, das die Tech-Welt und damit auch Anleger begeistert.
One More Thing. Genau das. Wenn Ternus am 1. September 2026 seinen ersten Tag als CEO von Apple antritt, kommen mehrere Dinge gleichzeitig auf ihn zu. Das iPhone Fold soll Gerüchten zufolge in diesem Herbst vorgestellt werden. Das wird Apples erstes klappbares Telefon. Erwartet wird ein Preis zwischen $2,000 und $2,500. Es wird die erste vollständig überarbeitete, Gemini-gestützte Siri erwartet. Und glaubt man der Gerüchteküche, sind auch die ersten Smart Glasses nicht mehr so weit weg. Also KI-unterstützte Brillen. 3 Bewährungsproben im ersten Jahr. Apple braucht gerade beides. Die operative Verlässlichkeit, die Cook perfektioniert hat, aber auch eine neue Zukunftserzählung. Ternus ist der Mann der ersten Kategorie. Ob er die zweite liefern kann, das wird sich zeigen. Und damit ist es dieselbe Frage, die damals im Saal in Cupertino hing, im Oktober 2011, als Cook auf die Bühne trat. Wie soll das gehen?
Thank you very much. I greatly appreciate the team and the award. Thank you.
Cook hat sie beantwortet, mit Geduld, mit Disziplin und einem uneitlen Blick für das Machbare. Das Ergebnis war die profitabelste Maschine, die die Unternehmensgeschichte je gesehen hat. Ob das 2026 noch reicht, das wird Ternus zeigen müssen. Ich bin Christoph Fröhlich und das war der For Professional Investors Only Deep Dive. Bis zur nächsten Folge.